Von mir noch einmal einen wunderschönen Ostermorgen und vielen Dank auch nochmal, dass ihr gekommen seid zu früh und am Feiertag vielleicht der Wecker klingeln musste. Wir sind auf illustren Spuren von zwei Frauen und ich lese zu Beginn erstmal aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, Matthäus 28, ab Vers 1. Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass er Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg, mit Furcht und großer Freude, und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Soweit. Der Text, den ich gelesen habe, ist durchaus unterschiedlich von den anderen dreien in den Evangelien. Die unterscheiden sich in einigen Punkten, aber wir wollen heute das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Das Grab ist leer. Zuerst waren die Frauen gekommen. Sie gehen dann zurück, treffen auch noch Jünger. Zwei Jünger kommen noch. Der eine rennt ein bisschen vorne weg. Und der zweite, Petrus, war offensichtlich langsamer. Der eine bleibt aber aus Ehrfurcht vor dem Grab stehen, und der Petrus, nichts anderes haben wir von ihm erwartet, geht natürlich sofort hinein und sieht nach dem Rechten. Für die Jünger war und auch für die Frauen eine Welt zusammengebrochen. 3 Jahre waren sie Jesus nachgefolgt, hatten ihre Berufe aufgegeben, und dann die Kreuzigung, die Lebenspläne über den Haufen geworfen. Nach dem Karfreitag war Sabbat, Tage, an denen Juden zur Untätigkeit verurteilt waren. Sie waren sicher an diesem Tag in einem furchtbaren Zustand. Und erst am Morgen, für die Juden beginnt der neue Tag mit der Dämmerung, erst am Morgen können sie etwas unternehmen. Die Frauen sind die Ersten, die loslaufen. Sie wussten nicht das, was wir heute wissen, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz kein Unfall war, sondern der Plan Gottes. Sie hatten es bis dahin noch nicht verstanden. Uns ist das heute selbstverständlich. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit wir leben. Er musste unschuldig am Kreuz für uns sterben. Und das gilt bis heute für jeden Menschen, der das für sich in Anspruch nimmt. Dazu gehören aber einige Punkte. Der erste ist, schwierig für uns Menschen, Einsicht in Schuld. Jeder Mensch ist vor dem heiligen Gott ein Sünder und schuldig. Normalerweise wollen wir nicht schuldig sein, eher die anderen. Das geht ganz schnell. Das ist in der Politik so, da war es der vorhergehende Minister oder die andere vorangehende Regierung. Das ist beim Fußball so, es ist ganz einfach zu sagen, ach, der Verteidiger hat gepennt, Der Torwart hat nicht gehalten. Der Stürmer hat einen Elfmeter verschossen oder noch einfacher. Der Schiedsrichter war's. Wir wollen nicht schuld sein. Und ich habe den Eindruck, dass das jedem Menschen so geht und auch in unserem Sprachgebrauch verwurzelt ist. Wir sagen etwa, die Hose ist mir zu eng geworden. Nicht ich habe zu viel gegessen und zu wenig mich bewegt. Die Hose ist geworden. Damit geben wir der Hose die Schuld. Und so zieht sich das durch unser Leben. Einsicht in die Schuld. Ich lese mal einen Vers aus Römer 3, Vers 22. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Wir haben in unserer Gemeinde nicht nur einen Sünder, sondern die Anzahl der Sünder unter uns ist identisch mit der Anzahl der Gemeindemitglieder. Und ich bin froh, dass meine Sünden nicht offen in der Gemeinde diskutiert werden müssen. Die zweite Einsicht nach der Schuld ist, ich habe gegenüber Gott keine Chance, die Schuld zu begleichen. Die Schuld bei einer Bank kann man abzahlen in Raten. Ich kann mich bei Menschen entschuldigen. Ich kann Schäden vielleicht wieder gut machen. Gegenüber Gott haben wir keine Mittel. Das, was wir leisten können, zählt erst einmal nicht. Ich denke da an einen Vergleich aus einer früheren Zeit. Ich bin ja ein geborener DDR-Bürger. Ich erzähle das mal mehr auch für die Jugend. Die DDR war ein kleines Land, die östliche Hälfte Deutschlands, und wir hatten natürlich eine eigene Währung, die aber im Rest der Welt nichts galt. Die Münzen waren schon Leichtgewichte aus Aluminium und auf den Scheinen, auf den großen, waren Marx und Engels. Und dann gab es in den größeren Städten sogenannte Intershops mit den begehrten Waren aus dem bösen kapitalistischen Ausland. Und wenn man dort mit unserer DDR-Währung hinging und kaufen wollte, dann wurde man müde belächelt oder hinauskomplimentiert. Die Währung zählte nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem, was wir leisten könnten. Wir können nichts tun, um unsere Schuld gegenüber Gott zu begleichen. Da hilft auch keine Askese oder irgendwelche Leibesübungen und monatelang auf dem Nagelbrett sitzen. Wir sind chancenlos. Das ist zunächst einmal eine furchtbare Aussage. Und dann gibt es aber eine totale Wendung, wenn ich an Gott glaube und dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und er für meine Sünden gestorben ist, dann gilt, meine Schuld ist schon beglichen. Auf einen Schlag. Das steht auch in Römer 3. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Vor zwei Wochen hat die Jugend hier den Gottesdienst gestaltet und über die Solas von Luther geredet. Das ist jetzt praktisch das Sola Fide, das dritte, allein durch Glauben sind wir gerechtfertigt. Das ist ein großer Streitpunkt zwischen den Kirchen. Mit Luther im 16. Jahrhundert wurde die abendländische Kirche gespalten in die katholische und evangelische, und dann haben sich die Theologen über die Jahrhunderte immer weiter voneinander entfernt, haben ihre Theorien weiter ausgearbeitet, und es kam dann eigentlich bis jetzt zu gegenseitigen Lehrverurteilungen. Wer also katholische Theologie gelernt hat, hat gelernt, es gibt bestimmte Dinge, die bei den Evangelikalen Irrlehre sind. Und so, an diesem Punkt ist mal, ich erzähle das mal, weil es relativ interessant ist, wurde gearbeitet. Es gab also Ende des vergangenen Jahrhunderts das Bestreben, solche Diskrepanzen auszumerzen und die Lehrverurteilungen zu beseitigen. Da hat mitgearbeitet D. der lutherische Weltkirche und vom Papst ein päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Es gibt insgesamt drei große Streitpunkte zwischen den beiden Kirchen. Das eine ist das Ämterverständnis, da geht es nicht nur um den Papst. Dann die heiligen Sakramente und das, was uns heute beschäftigt, die Rechtfertigungslehre. Und darum ging es bei diesen Kommissionen. Das Ganze hat insgesamt 27 Jahre gedauert. Die haben sich also nicht nur mal kurz getroffen, sondern über unzählige Jahre. Und 1997 ist das ein mehr oder weniger endgültiger Entwurf veröffentlicht worden. Das hat sogar mal kurzzeitig in die 20-Uhr-Nachrichten geschafft. Aber dann ist es doch ein Randproblem für unsere dramatische Welt. Dort wurden die einzelnen Punkte der Rechtfertigungslehre abgearbeitet und die zerfallen immer wieder in drei Unterpunkte. Ich kann mir unmöglich vorlesen, wenn das wirklich interessiert, dem kann ich das gerne mal zukommen lassen. Ein Punkt heißt zum Beispiel Unvermögen und Sünde des Menschen. Der erste Punkt ist immer ein gemeinsamer. Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Es geht also in Wirklichkeit noch viel weiter. Und dann kommen immer die Punkte, was die einzelnen Kirchen aber anders sehen. Nach lutherischer Auffassung ist der Mensch unfähig, an seiner Rettung mitzuwirken und so weiter. Und die Katholiken dürfen aber weiterhin sagen, dass es gibt also nach wie vor Unterschiede. Und dann muss man sagen, dass es insgesamt keine allzu große Wirkung gehabt hat. Zu dieser Zeit, 1997, war Johannes Paul II., der polnische Papst. Und als das fertig war, das Papier, hat er gesagt, mit wem haben wir denn überhaupt verhandelt? Wir sind die einige katholische Kirche und ihr, der lutherische Weltverband, seid überhaupt berechtigt, für die unzähligen evangelischen Denominationen zu sprechen. Damit hat er das quasi schon entwertet und die große Bedeutung gehabt. Und es ist eigentlich bis heute auch nicht im Großen wirksam geworden. Ziel war unter anderem auch, dass zum Beispiel Christen auch in anderen Kirchen mal Gottesdienst feiern können. Es gibt eine Menge religionsverschiedene Ehen, die können nicht gemeinsam zum Gottesdienst oder zum Abendmahl gehen. Diese Dinge sind also bis heute war nicht möglich, die auszuräumen. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele echte katholische Christen gibt, aber ich habe den Eindruck, dass der römische Klerus an diesem Punkt der Rechtfertigungslehre noch nicht dazugelernt hat. Ein Beispiel noch, 2005 war ein katholisches Weltjugendtreffen in Köln. Da hatte der Papst Johannes Paul II. Zugesagt, ist dann aber im April gestorben und dann ist der Herr Ratzinger aus Bayern dorthin gefahren. Und der hat gesagt, jedem Jugendlichen, der einmal in den heiligen Schrein im Kölner Dom zieht, sind die Sünden vergeben. Das, aus meiner Sicht, eine Frechheit im Jahr 2005 und im Land der Reformation. Das ist kein Ablasshandel mehr, aber Werkegerechtigkeit. Das Gegenteil von dem, was die Bibel uns sagt. Nochmal als Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Die guten Werke können hinterherkommen. Das wird sicher auch im Leben eines Christen so sein. Aber die Errettung ist umsonst. Die Gnade der Schuldvergebung ist auch kein Kredit, den wir dann als Christ abzahlen müssen. Das steht so nicht in der Bibel. Die Rettung ist umsonst und sie ist für jeden von uns da. Das offene Grab, vor dem wir heute stehen, ist auch für uns die Chance immer wieder für einen Neuanfang. Jesus Christus hat uns unsere Sünden vergeben. Und dann steht die Frage, die uns als Gemeinde ja auch jetzt beschäftigt hat, dass wir auch vergeben können und sollen. Das offene Grab ist eine Chance, Streit beizulegen und Frieden zu schaffen. Vergebung ist schwierig, es fällt uns Menschen schwer. Ich habe das vor Jahren schon mal zitiert von einem, das steht also nicht nur so in der Bibel, sondern es war die Aussage eines Heidelberger Psychologieprofessors: Vergebung ist Schwerstarbeit. Und das ging Menschen zu aller Zeit so. Vergangenen Jahr stand da etwas in der Losung, ein Ausschnitt aus eines Gebetes von Martin Luther, der damit auch Probleme hatte. Siehe, mein Herr Christus, da hat mir mein Nächster Schaden zugefügt. Er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Das kann ich nicht ertragen. Eigentlich sollte ich ihm verzeihen, aber ich kann es leider nicht. Da stehe ich nun, mach du mich anders, so kann ich nach deinem Willen und deiner verzeihenden Liebe handeln. Es ist irgendwie beruhigend, dass ein Mann wie Luther, der mit unheimlich viel Mut viel bewirkt hat, auch seine Grenzen und Schwächen kannte. Und dass wir uns an der Stelle nicht verstecken müssen, aber wir dürfen mit dem Thema Vergebung arbeiten. Jeder von uns. Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest und Kraft zur Vergebung und Frieden in die Herzen und immer wieder eine Begegnung wie die Frauen mit dem auferstandenen Herrn. Amen.